Bevor wir mit der heutigen Episode starten, möchte ich dich auf den Healthcare Award der Bergischen Krankenkasse hinweisen. Dort werden innovative Versorgungslösungen aus dem Digital Health Bereich gesucht. Was gibt es dort zu gewinnen? Der Sieger der Ausschreibung erhält einen Selektivvertrag und damit Zugang zum Markt der gesetzlichen Krankenversicherung, also einen sehr attraktiven Preis. Darüber hinaus gelten Reichweite, Netzwerke und Kontakte als großer Mehrwert für junge Unternehmen. Ein zusätzliches Bonbon dabei: Die Siegerlösung erhält die Möglichkeit, sich über den Rocketing Healthcare Podcast zu platzieren und eine Folge mit Peter und Matthias aufzunehmen. Die Rahmendaten zum Projekt. Das Bewerbungsfenster ist bis zum 31.07. geöffnet. Nach Bewerbungsschluss werden die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und die besten 5 zu einem persönlichen Pitch eingeladen. Der Sieger wird exklusiv auf der größten Startup-Veranstaltung im Bergischen Land, dem Bergpitch von Solingen Business, feierlich gekürt. Spannende Frage: Welche Kriterien werden bewertet? Neben der medizinischen und ökonomischen Wirksamkeit gelten der Innovationsgrad, die Relevanz der Lösung für die Versichertenversorgung sowie mögliche Wettbewerbsvorteile der Startups als Kriterien. Bewerbungen können über die Landingpage des Projektes www.healthcare-award.de abgegeben werden. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Wenn du mehr über die Initiative der Bergischen Krankenkasse erfahren möchtest, dann skipp doch mal zurück in Folge 17 im Podcast, in der wir ausführlich mit Alf und Luca den Healthcare Award thematisiert haben.
Hallo und schönen wunderschönen guten Tag zusammen. Matthias Schwarz hier und wir sind heute, also ich bin mit Manuel Opitz von DeepEye nochmal in der zweiten Runde. Wir haben in der letzten Woche gesprochen, ja, was DeepEye macht, wie im Endeffekt ausländische Märkte erobert werden können, haben ganz viele tolle Insights auch bekommen. Also jeder, der die Folge nicht gehört hat, einfach eine Folge zurückskippen, reinhören, lohnt sich in jedem Fall, weil Manuel sehr viele Insights und Tipps geteilt hat, die aus meiner Sicht jedem Gründer und Gründerin im Healthcare-Bereich zugutekommt. Und ich sage herzlich willkommen, Manuel. Vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Da freue ich mich auf den zweiten Teil der Folge.
Ja, genau. Der wird sicherlich genauso spannend wie der erste Teil. Lass uns ohne Umschweife reingehen in die Quick-Tipps und die Quick-Wins. Und in der Folge geht es ja darum, auch nochmal aus deiner Sicht zu schildern, was hat euch geholfen, was hilft euch als Team? Und da die erste Frage: Was nutzt ihr oder was nutzt du für Tools oder Ressourcen, die deinen Arbeitsalltag erleichtern?
Ich habe da neulich tatsächlich mal einen Beitrag geschrieben für ein Buch, Habits hieß das. Also ich finde es relativ spannend, wenn man so sich gewisse Habits aneignet und sich das auch bewusst macht, vielleicht auch manche sich abgewöhnt. Was ich sicherlich auch als Feedback immer wieder da mitbekommen habe in meiner vorherigen Firma, da war ich relativ bekannt dafür, dass ich immer alles mitschreibe. Also Meetings, Gespräche, live quasi nicht stenografisch, nicht jedes Wort, was gesagt wird, sondern tatsächlich auch strukturiert. Also basierend auf einer Agenda, die vielleicht vorher da ist, zu den jeweiligen Punkten, aber dann gleich auch eine Hierarchie da drin reinbringe. Und auch andere dazu ermutigt habe. Als ich da dann gegangen bin in der Firma, gab es sehr viele, die das eben auch für sich da mittlerweile adaptiert hatten. Auch viel im Wechselspiel, wenn der eine redet, hat der andere ein bisschen was mit kommentiert. Und das Ganze auch auf einer sehr klaren Struktur. Also, dass am Ende klar sind, was sind die Key Learnings, was sind vielleicht die Next Steps, die zu machen sind, sodass im besten Fall ja keine Nachbereitung, keine Minutes zirkulieren oder irgendein Gedöns, sondern das Ganze war während des Meetings eigentlich schon abgeschlossen. Und es hatte sogar noch einen zusätzlichen Effekt. Wie formuliere ich das jetzt nett? Also wenn ich mal ganz offen ausspreche, also wenn man schreibt, kann man sich, aber auch andere nicht bescheißen. Es ist einfach schwarz auf weiß oder eben in blauer Schriftfarbe auf einem weißen Computerhintergrund, sieht man sehr genau, was man da formuliert. Und dann hängen sich viele dann eben auch an Worten auf, aber auch zurecht. Weil hinterher ist ja dann häufig doch so im Mündlichen denkbar, man hat was verstanden. Wenn es dann schriftlich dort ist, ist das Ganze deutlich schwieriger. Da muss man wirklich zeigen, man hat verstanden, was die andere Seite einem mitgeteilt hat. Und man kann dann eben auch gleich die Probleme sofort beseitigen, was eben viele Folgemeetings überflüssig machen kann. Und gerade dieses Structured Writing oder dieses Minute Writing, also für mich hat es mittlerweile auch schon dazu geführt, dass ich wirklich quasi auch schon so denke. Das ist wie mit anderen, ich habe auch mal kurzzeitig Beratung gemacht und da kennt man es ja auch, dass die schon in Folien denken. Also ich überlege mir dann eben auch, wie kann ich das so rüberbringen, dass wir am Ende das Ganze zusammenführen. Und gerade wenn das Ganze interaktiv sind, dass dann mehrere Leute, gerade mit so einem Google Docs, dann 3-4 Leute auf einmal da drin sind, das führt wirklich zu einem anderen Denkprozess, weil man eben viel präziser sein muss. Und ich glaube, gerade im System mit den Risiken, die ja auch verknüpft sind, ist das manchmal gar nicht so schlecht. Also gibt ja einen Grund, warum wir eben auch sehr viel schriftliche Dokumentation einreichen müssen. Und das ist der erste Schritt sozusagen dorthin.
Kann ich auch nur unterstreichen, weil manchmal gibt es ja vor allem auch im Sozialgesetzbuch 5 zum Beispiel, ne, wenn es in die Richtung geht, gibt es ja so Wörter wie und oder, ja, oder grundsätzlich. Deswegen kann ich dir da nur komplett zustimmen, weil die haben manchmal eine frappierende Wirkung und sind, ne, die unwichtigsten Wörter im ganzen Satz, aber entscheiden über ganz viele Dinge am Ende des Tages. Das war ein Learning, was ich zu Beginn meiner damaligen Ausbildung mitgenommen habe. Das hat sich so verfestigt. Also kann ich nur komplett unterschreiben, wenn das da schwarz auf weiß steht oder blau auf weiß, dann ist das, glaube ich, für alle Parteien am sinnvollsten und man spart sich am Ende des Tages natürlich auch Zeit. Das ist ja auch ein Faktor.
Genau, ein zweites Tool, oder was heißt Tool, aber was ich für mich noch als recht wertvoll wahrgenommen habe, ich habe in meiner letzten Firma dann auch, wo ich dann das erste Mal auch Gründer war und nicht nur Mitarbeiter im Startup, Executive Coaching ausprobiert. Und das ist jetzt nichts, was ich super regelmäßig mache, aber hin und wieder mal nach Bedarf. Und ich habe dann auch zwischen meinen Startups auch eine Ausbildung selber als Executive Coach gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in dem Sinne so durch diese Reflexionsmöglichkeiten das Team insgesamt, also für mich neue Tools entdecke, aber eben damit das gesamte Team effektiver machen kann. Und man lernt sehr viel für sich daraus. Und das ist etwas, was gerade eben für Gründerinnen und Gründer halte ich sowas für extrem wertvoll, die das jetzt nicht schon häufiger gemacht habe. Und selbst aber auch für erfahrene Leute. Man hat immer wieder Situationen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie da so einen Trainer oder einen Verkäufer oder sowas reinholen, der einem sagt, was man tun soll, sondern jemand, der einem einfach hilft, das Ganze nochmal für sich durchzureflektieren, weil es eben, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge ja auch schon, relativ dabei hilft, dass man die Fehler, die man macht, halt nur einmal macht und dann eben als wichtiges Learning für sich verbucht und beim nächsten Mal gleich besser macht oder aber gleich, wenn man dann auch schon sieht, da ist eine Situation, die ist relativ unklar, von Anfang an eine möglichst gute Entscheidung treffen kann.
Ja, absolut. Und das ist auch wieder eine super Überleitung. Das setzt sich also in Folge 2 auch fort mit den Brücken, die wir uns gegenseitig bauen. Jetzt hast du das angesprochen, mit einem offenen Mindset auch hinzugehen, zu gucken, selber zu lernen. Gibt es da, ich sage jetzt mal, Bücher, Podcasts, so wie unseren Videos etc. oder irgendwelche anderen Dinge, wo du sagst, also da sauge ich relativ viel für mich raus und kann das auch tatsächlich für mich persönlich, aber auch in die Teamentwicklung stecken? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du sagst, ultra wichtig für dich?
Sehr viel, würde ich sogar sagen. Also jetzt zum Beispiel das Thema Augenheilkunde habe ich mir fast komplett über Podcasts angeeignet. Ich bin auch dafür, gerne mal zwischendurch zu wechseln. Bevor ich hier zugesagt habe, habe ich natürlich auch euren Podcast erstmal reingehört und mir spannende Folgen, Comea, Mosel Ventures, Ann-Sophie Geier erstmal angehört und gesagt, nee, das ist spannend, gerade auch, weil es ein Dialog ist und weil eben auch diesen Hintergrund aus dem Gesundheitsbereich mitbringt, also wirklich Gesundheitssystem. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Nicht nur für neue Themen, sondern auch so, um sich kontinuierlich ein bisschen weiterzubilden. Bei Büchern würde ich sagen, die mich am stärksten geprägt haben, sind we sicher welche über Entscheidungsfindung. Also in meiner Jugend habe ich irgendwann mal was über Pareto gelesen. Das hat dann mich sehr stark beeinflusst. 80-20-Denken. Und danach dann auch, ich glaube, kurz vorm Studium habe ich dann das erste Buch von Daniel Kahneman gelesen. Thinking Fast and Slow kennen sicherlich viele Leute. Jetzt aktuell gibt es ja das relativ neue Buch noch zu Noise, wo einfach die ganzen Biases, aber auch andere, sag ich mal, Entscheidungsprobleme auseinandergenommen werden. Und das hilft jetzt nicht nur dabei, zum Beispiel eine entscheidungsunterstützende KI zu entwickeln, wo wir halt massiv Biases und Noises sehen, die wir mit einer KI, einfach weil es eine zweite Meinung gibt, schon massiv reduzieren könnten, sofern wir sie nicht auch bei uns in unser System inkorporieren. Da hilft es natürlich, aber auch so als ja, jemand in einem Startup, der viele Entscheidungen zu treffen hat, einfach sich einen strukturierten Prozess zu überlegen, wie man Entscheidungen trifft, finde ich unglaublich wertvoll. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur richtige Entscheidungen treffe, aber zumindest kann ich mir relativ sicher sein, dass ich eine gewisse Entscheidungshygiene entwickelt habe, die die Fehlentscheidung versucht zu minimieren. Und das finde ich unglaublich wertvoll für jede Gründerin oder jeden Gründer. Und bezüglich Videos, also ich meine, YouTube ist natürlich jetzt schon eine große Distraction. Was ich da empfehlen kann, ja, vielleicht lieber selber welche produzieren im Sinne, ich habe selber zwei TED-Talks gemacht für meine beiden Startups, die man für mich auch unglaublich wertvoll waren, um einfach mal dieses Storytelling zu üben für das, was wir hier eigentlich vorhaben. Weil natürlich, man steckt selber tief im Problem drin, man kann sich mit Augenärztinnen da wunderbar darüber unterhalten, was man tut, aber das Ganze für, ich sag mal, ein Laienpublikum, ein anspruchsvolles Laienpublikum dann aufzubereiten, ist eine extrem gute Storytelling-Technik. Training. Und insofern einfach mal schauen, in vielen Städten gibt es ja so TEDx-Spin-Outs, also fand ich für mich unglaublich hilfreich.
Super. Und dann tatsächlich auch wieder eine Überleitung. So Netzwerktreffen, also wenn du rausgehst, drehst Videos, meistens ja in irgendwelchen Spaces, triffst du andere Leute. Was hat euch da geholfen? Ich meine, ihr seid jetzt relativ spitz unterwegs, aber es gibt auch da wieder Konferenzen, Meetups, Veranstaltungen, Messen, wo du sagst, okay, das ist tatsächlich elementar wichtig, sich da blicken zu lassen.
Und auch hier ist wieder die Abwechslung ganz wichtig bei so Startup-Events. Also es ist natürlich immer nett, wenn man die gleichen Gesichter und Bekannte und wirklich auch viele Freunde mittlerweile so aus der Health-Tech-Szene trifft, gerade hier so in München. Aber man muss auch aufpassen, dass es nicht so, ich sag mal, so eine Art Selbstbeweihräucherung führt. Also wenn man auf der DEMEA oder Health-Tech hier in München sich halt darüber beschwert, dass das Gesundheitssystem so schwerfällig ist und dass man alle die tollsten Lösungen hat, kommt man damit halt nicht näher an den Patienten ran. Also das ist wichtig, dass man diesen Austausch hat und dass man sich auch gemeinsam unterstützt. Das versuchen wir auch, mit Anführungszeichen, ich will nicht sagen Konkurrenten, aber mit Marktbegleitern uns auszutauschen über regulatorische Fragestellungen, über Märkte. Das tun wir natürlich auch und da sind wir relativ offen. Ich gehe tatsächlich zu solchen Events eigentlich schon immer nur hin, wenn ich irgendwie als Speaker oder Panelist eingeladen bin. Also ich habe da noch nie irgendwo einen Eintritt für bezahlt. Dadurch, das ist auch eine gewisse gute Selbstselektion. Dann sieht man, man hat auch was Sinnvolles dort beizusteuern. Und dann hat man aber eben auch den Austausch mit den Leuten, die man möchte, weil man auf der Bühne eben dann zu einem gewissen Thema eine Äußerung tätigen kann. Die muss ja nicht gut oder schlecht sein, diese Meinung. Aber man kommt danach dann in die interessante Diskussion nach diesen Panels oder Vorträgen mit den Teilnehmern, die dann auch wirklich genau für dieses Thema relevant sind. Wie will ich die sonst finden? Also das ist wirklich super, um das Netzwerk zu erweitern. Toll ist natürlich auch, wenn es einen engen Fokus gibt. Also Konferenzen zum Beispiel die DXPX ist eine Konferenz, die jetzt wirklich sehr speziell eben auf diesen Bereich Digital Therapeutics oder eben auch Therapiesysteme fokussiert. Und ansonsten, ich meine, aktuell gehen wir eigentlich hauptsächlich auf Augenheilkunde-Konferenzen weltweit, wie wir schon gesagt haben. Und dafür zahlen wir natürlich auch. Und da treffe ich Kunden. Und wenn ich einen Kunden treffe, zahle ich dafür. Das ist für mich, gehört dazu. Und ansonsten, das ist jetzt aber sicherlich nicht was, was man jetzt vielleicht beim ersten Startup dann schon macht, sondern wenn man jetzt eben schon in zwei, drei gearbeitet hat oder jetzt eben auch wie ich fast 10 Jahre hier in München in diesem Bereich unterwegs ist, dann baut man sich irgendwann seine eigenen Zirkel auf, sei es eben im Bereich Gesundheit, Health Tech, MedTech, gewisse Stammtische, Lunchrunden. Und es gibt natürlich auch international solche Netzwerke, wie zum Beispiel Health Tech Voyagers, das ist ein tolles Netzwerk, eher so aus UK kommt. Also sowas dann aktiv auch mal mitzugestalten, vielleicht auch ein bisschen was zurückzugeben. Mit der Zeit im besten Fall verselbstständigt sich das und man muss es auch nicht mehr so selber stark moderieren oder initiieren. Das gibt einem unglaublich viel zurück, weil man eben dort Insights bekommt, die einen sonst viele 100 Arbeitsstunden, Zehntausende, Hunderttausende von Euros, zum Teil Marktlaunches in falschen Ländern. Das kann es häufig verhindern, wenn man einfach mal mit anderen spricht, die sich das schon mal angeguckt haben.
Ja, wunderbar. Und jetzt letzte Frage in dem Bereich. Jetzt bist du ja, hast du gerade gesagt, schon 10 Jahre in dem Markt unterwegs und hast ja in verschiedenen anderen Unternehmen und Erfahrung gesammelt und Expertisen gesammelt. Gibt es den einen Expertenrat für Gründerinnen und Gründer, die im Gesundheitsbereich gründen wollen, wo du sagst, achte da wirklich drauf, das ist mein Rat, um eben vielleicht auch tatsächlich sich viel Zeit und Geld zu sparen?
Also die Frage habe ich jetzt nicht zum ersten Mal bekommen und ich habe mich früher damit sehr schwer getan. Mittlerweile habe ich eine klare Antwort. Mein Rat ist, hört nicht auf Ratschläge. Was ich damit meine ist, also man lernt am besten aus den eigenen Fehlern. Wichtig ist, die Fehler einmal machen und dann nie wieder. Und das ist was, was ich für mich viel mitgenommen habe aus vorherigen Startups. Und da kann sicherlich auch viele andere profitieren. Ich will jetzt hier gar nicht alle aufführen, aber da gibt es wirklich eine ganze Latte, was ich jetzt einfach auch für mich anders gemacht habe als im vorherigen Startup oder vorvorherigen Startup, wo ich jetzt dann auch einfach sehe, es geht halt alles einfach doppelt, dreimal so schnell, weil wenn die Sachen dann von Anfang an schon gut zusammenpassen, dann hat man eben auch deutlich schneller diesen Erfolg. Aber ich glaube, man kommt nicht drum rum, gewisse Erfahrungen selber zu machen. Man kann nicht alles von Experten lernen.
Ja, wunderbar. Lieber Manuel, ich sage nochmal vielen Dank für die zweite Runde hier, dass du deine Tipps und deine Quick Wins mit uns geteilt hast. Auch da wieder spannende Punkte dabei. Wie gesagt, also es lohnt sich auf jeden Fall, auch die vorherige Folge nochmal mit dir anzuhören. Das sind auch nochmal sehr viel Insights und sehr viel Wissen und auch in Anführungszeichen Ratschläge dabei oder Tipps und Tricks, ne? Auch wenn du das jetzt nicht gern hören möchtest. Aber finde ich wirklich wichtig. Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit und wir verlinken in den Shownotes vielleicht das ein oder andere Buch, wenn du uns es zur Verfügung stellst. Und abschließende Frage, wie in der ersten Folge auch, letzte und wichtigste Frage, wer darf und soll sich bei euch melden und wo finden wir dich und die bei?
Genau. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, am besten immer online, dbi-medical.com, also das tiefe Auge aus dem Englischen übersetzt, auf LinkedIn und sonst folgen, mich auch gerne auf LinkedIn kontaktieren und jetzt gerade auch so Richtung dieser Quick Wins nochmal gedacht. Ich finde es total toll und mache das auch immer mal gerne. Ich kann das jetzt leider nicht mehr für jeden machen, weil ich zu viele Anfragen bekomme, aber ich leite sonst Leute auch gerne weiter. Wenn jemand sich gerade überlegt, möchte ich gründen oder nicht, habe ich da früher eben auch viele Coachings für gemacht oder Einzelsessions. Wenn ich das jetzt selber nicht schaffe, dann kann ich zumindest jemanden empfehlen, mit dem man sowas mal durchdenken kann. Umso wichtiger eben auch, dass wir in Deutschland da nicht alles zu sehr durchdenken. Wir brauchen dringend mehr Gründerinnen und Gründer, vor allen Dingen Gründerinnen in Deutschland, die das Gesundheitssystem voranbringen wollen. Vor allen Dingen eben auch vielleicht Leute, die aus den Fachbereichen schon kommen, wie Ärztin. Das wäre unglaublich wichtig, weil das Potenzial, was wir hier haben, ist im Vergleich zu anderen Industrien sicherlich sehr groß. Es braucht Durchhaltevermögen, weil es halt doch dann alles ein bisschen länger dauert. Aber gerade deswegen ist, glaube ich, auch die Unterstützung im Bereich Health Tech relativ groß. Und man kann immer mit anderen Gründerinnen und Gründern interagieren. Und ich fände es wunderbar, wenn wir da weitere Erfolgsgeschichten in Zukunft schreiben können. Ich sehe das jetzt schon, dass aus meinem vorherigen Startup mehrere Leute wieder gegründet haben und solche Geschichten, das macht mir Mut für eine bessere Gesundheitsversorgung in Deutschland.
Ja, vielen lieben Dank, Manuel, für deine Zeit nochmal, wie gesagt, für die Einblicke. Und wir werden dich und DeepAI auf jeden Fall im Auge behalten, wie sich's weiterentwickelt. Und ja, vielen lieben Dank und alles Gute für deine und eure Zukunft.
Danke, Matthias.